D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und mit Anna Wollner heute Abend. Guten Abend, Anna.
Einen wunderschönen guten Abend.
Schön, dass du da bist. Du bringst uns heute Abend Benedict Cumberbatch mit in die Sendung. Du hast ihn getroffen. Wir reden natürlich über seinen neuen Film, der diesen Donnerstag anläuft, The Imitation Game. In einem Wort, wie war Benedict Cumberbatch?
Ich blamier mich jetzt, wenn ich sagen würde heiß, aber er ist ein unglaublich angenehmer Gesprächspartner.
Dieses eine Wort lasse ich durchgehen, vielen Dank. Wir sprechen außerdem heute Abend über Johnny Depp und dessen äußerst merkwürdigen Auftritt am Wochenende hier in Berlin. Auch dessen neuer Film startet am Donnerstag, Mordecai, die Verfilmung eines 70er-Jahre-Comics, jetzt neu im Kino. Merkwürdig war Herr Depp drauf, so viel kann ich jetzt schon mal verraten. Und wir haben Kida Ramadan in der Sendung. Das ist ein sehr cooler, libanesisch-stämmiger Schauspieler aus Berlin-Kreuzberg. Auch der ist mit einem neuen Film ab Donnerstag im Kino. Drei Türken und ein Baby heißt dieser Film. Über den Typen, wie gesagt, sprechen wir nachher auch noch. Das haben wir in den nächsten 55 Minuten vor uns. Also, auf geht's.
D-Radio Wissen.
Vergesst Ryan Gosling. Vergesst Christian Bale. Vergesst überhaupt jeden anderen Typen, der zurzeit in Hollywood eine heiße Nummer zu sein scheint, denn er ist zurzeit die heißeste Nummer in Hollywood. Benedict Cumberbatch. Bevor 2010 die sehr erfolgreiche BBC-Serie Sherlock gestartet ist, kannte den genau genommen kein Schwein. Er hatte zwar schon einige Filme gemacht, aber dann nach Sherlock, da kamen die Filme Star Trek Into Darkness. Dann war er Smaug, der Drache im Hobbit und hat Inside WikiLeaks Julian Assange gespielt. Jetzt ab Donnerstag ist er im Kino als Mathematiker Alan Turing in The Imitation Game. Ist eine Rolle, für die er gerade seine erste Oscar-Nominierung gekriegt hat. 8 Nominierungen hat der Film insgesamt. Und Anna, du hast ihn getroffen.
Ja, ich bin. Bin ich deswegen direkt eine Cumberbitch? Eigentlich nicht. Ne?
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Das ist ja, seine weiblichen Fans werden ja Cumberbitches genannt. Ich habe ihn ja auch schon mal treffen können zu einem früheren Film. Ich bin seitdem überzeugte Cumberbitch, muss ich zugeben. Ich finde das nicht schlimm. Also ich finde, man darf Cumberbitch sein.
Okay, dann bin ich eine Cumberbitch.
Sehr gut. Lass uns trotzdem erst bitte noch über den Film reden, bevor wir über dein historisches Treffen mit Benedict Cumberbatch reden. Der Film The Imitation Game ab Donnerstag bei uns im Kino.
Das ist das streng geheime Programm hier in Bletchley, der Versuch der Dechiffrierung der deutschen Enigma-Maschine.
Wie kommen Sie auf den Gedanken?
Sie ist die genialste Codiervorrichtung der Geschichte. Die Deutschen benutzen sie zur Verschlüsselung aller wichtigen Nachrichten. Wenn die Alliierten Enigma entschlüsseln würden, dann wäre das ein außerordentlich kurzer Krieg.
Ja, wir befinden uns in einem historischen Setting. England während des Zweiten Weltkrieges und Cumberbatch spielt eben diesen Mathematiker und das Genie Alan Turing, das durch den unermüdlichen Einsatz mit seinem Team, so verkauft es zumindest der Film, den Zweiten Weltkrieg um ja gut 2 Jahre verkürzt. Da wird im Abspann nochmal extra drauf Wert gelegt, indem sie eben diese Codiermaschine der Nazis entschlüsseln.
Eine Enigma-Maschine zu haben, reicht nicht zur Dechiffrierung der Funksprüche.
Sehr gut, Mr. Turing. Dazu muss man nämlich die jeweilige Einstellung der Maschine kennen. Und eben die ändern die Deutschen jeden Tag pünktlich um Mitternacht. Unsere erste Nachricht fangen wir üblicherweise morgens um 6 ab. Sie haben also jeden Tag genau 18 Stunden Zeit, um den Code zu knacken, bevor er sich ändert und Sie wieder von vorne anfangen.
Ja, das Ganze ist so ein bisschen wie bei Und täglich grüßt das Murmeltier aufgebaut, denn die haben immer 18 Stunden Zeit.
Nur nicht so lustig.
Nur nicht so lustig. Dieses Puzzle mit den Millionen von Möglichkeiten zu lösen, bis um 23.59 Uhr die ganze Arbeit des Tages hinfällig ist. Und Turing, der bekommt die entscheidende Idee beim ja doch recht hilflosen Versuch zu flirten, denn er ist nicht nur ein Genie, sondern auch leicht autistisch, so vermittelt es der Film, und war zudem schwul, was ganz lange so ein bisschen totgeschwiegen wird in dem Film. Man kann es ja ahnen, weil er diese Maschine, diese Dekodiermaschine, die er baut, Christopher nennt, so wie seine Jugendliebe aus der Schule heißt, der sich, das löst sich nicht ganz auf, der ist gestorben, aber ob er jetzt an einer Krankheit gestorben ist oder Selbstmord begangen hat, das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, aber es sind alles Dinge, die der Film eigentlich nur am Rande anspricht, da für mich so relativ viele Leerstellen hinterlassen hat. Es ist ein klassischer Oscar-Film. 8 Nominierungen sind es insgesamt, eben dieses historische Setting. Es könnte so ein bisschen vergleichbar mit The King's Speech sein, hat auch seinen Siegeszug oder den Toronto-Premiere gehabt. Eine ambivalente Figur, die hier dargestellt wird, und ein großartiger Cast drumherum. Keira Knightley spielt mit, Matthew Good ist dabei, Mark Strong, noch ein anderer aus Downton Abbey, dessen Namen ich immer vergesse.
Aber einer aus Downton Abbey ist mir vollkommen ausreichend.
Reicht,
genau.
Schon.
Wichtig ist, dass wir den sexiesten Unterbiss von Großbritannien erwähnt haben, nämlich Keira Knightley.
Auch nominiert?
Die auch nominiert ist, ganz genau. Auch für den Golden Globe mit nominiert war. So eine Art Kollegin spielt von Alan Turing. Da entwickelt sich auch was zwischen den beiden, was sich natürlich nur bis zum gewissen Punkt entwickeln kann, logischerweise, weil Alan Turing ja nun mal schwul war. Ich fand tatsächlich auch die schauspielerische Leistung von Benedict Cumberbatch sehr, sehr gut. Immer schwierig, jemanden zu spielen mit einem, wie auch immer, mentalen Handicap und dazu noch jemand, der zu der Zeit damals so wahnsinnig darauf achten musste, dass sein Schwulsein auf keinen Fall an die Öffentlichkeit gerät, denn auch das wissen viele vielleicht nicht, bis, soweit ich mich erinnern kann, weit in die 60er Jahre hinein noch war Homosexualität in England tatsächlich ein Strafbestand. Man konnte dafür angezeigt werden.
Ja, er hat ja ganz besonders darunter noch gelitten, als dass er aufgrund, also nach dem Krieg, als sie dann den Enigma entschlüsselt haben, ist er kastriert worden und hat Medikamente bekommen, ja, die ihn so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben haben. Und er ist kurz darauf auch gestorben. Und auch das ist, glaube ich, nicht ganz gelöst, ob er Selbstmord begangen hat oder aufgrund dieser Medikamente bei einem Versuch, was schiefgelaufen ist. Aber auf alle Fälle eine Figur, von der ich vorher noch nicht so richtig was wusste. Was der Film so ein bisschen, wenn man es mit anderen Filmen oder Serien von Cumberbatch vergleicht, nicht ganz so gut hinkriegt, ist wirklich dieses Mindset. Also wenn man ihn mal mit Sherlock vergleicht, der ja auch dieses Genie ist und dieses Genie hat und das immer wieder zeigt. In The Imitation Game steht Benedict Cumberbatch dann eigentlich immer nur vor so einer riesengroßen Maschine. Auch da wird gar nicht so richtig klar, dass das eigentlich ja der Urcomputer ist, den er hier entwickelt. Dass wir das alles heute gar nicht hätten, hätte Alan Turing nicht irgendwie so ein paar Kabel zusammengesteckt. Das fand ich so ein bisschen mehr oder weniger enttäuschend.
Trotzdem finde ich, liefert der Film eine der wirklich spannenden Zweitweltkriegsgeschichten, auch eine, die vielleicht hier noch gar nicht so bekannt ist. Wenn ihr diese Geschichte des Alan Turing nicht in- und auswendig schon kennt, würde ich euch den Film empfehlen. Fand auch, er hinterlässt tatsächlich ein paar Fragezeichen, die ich aber nicht so wahnsinnig schlimm fand. Und wegen der Schauspieler lohnt es sich durchaus, den Film zu gucken. Benedict Cumberbatch, 38 Jahre alt, relativ frisch verlobt und offenbar in einigen Monaten Vater. Da wollen wir das Gossip ja irgendwie auch nicht zu kurz kommen lassen, um das mal mit einem Abwasch weggehakt zu haben. Als ich Benedict Cumberbatch zum ersten Mal getroffen habe, das war zum Film 12 Years a Slave, habe ich mir, bevor ich in das Interviewzimmer reingegangen bin, wirklich fast in die Hose gekackt. Ganz einfach aus so einer Art Angst vor seiner Intelligenz, vor auch so einer möglichen Arroganz, von der ich nicht wusste, ob er sie vielleicht hat, von der er nicht wusste, ob ich sie habe. Und diesem perfekten Oxford-Englisch, das er so spricht. Wie war das bei dir, Anna? Interview mit Benedict Cumberbatch?
Ist natürlich immer was Besonderes. Ich hatte zum Glück das große Vergnügen, ihn auch schon mal gesprochen zu haben zu Inside WikiLeaks und da schon so ein bisschen gemerkt, es ist alles gar nicht so schlimm, aber in dem Fall jetzt von The Imitation Game haben wir vorher eine Steilvorlage bekommen. Es hätte großartiger nicht sein können, denn vorher, man wird ja immer da so ein bisschen so auf Festivals im Massenbetrieb abgefertigt. Man muss mit allen Beteiligten des Films sprechen, ja, unter anderem auch mit Matthew Good, der hier eben auch eine Nebenrolle hat. Und der wusste natürlich genau, dass wir überhaupt nicht daran interessiert sind, mit ihm zu reden und alle nur auf Benedict Cumberbatch warten. Wir haben das dann trotzdem irgendwie ausgesessen und als er aufstand, sagte er irgendwie nur so ganz trocken, talking to me is just the handjob, the real orgasm is talking to Benedict. Ja, und so war es dann eigentlich auch, also wirklich so unter dem Motto, Intelligenz macht sexy.
Ja, und er spielt hier auch wieder ein Genie, das ist ja eine Rolle seit Sherlock, die wir von ihm fast schon ein bisschen gewöhnt sind, oder?
Ja, er ist so ein bisschen drauf abonniert, wobei natürlich die Rolle hier anders angelegt als ist als Sherlock. Als Sherlock gefällt er mir besser, weil er so ein bisschen vielschichtiger ist und auch vielschichtiger spielt darf. Und bei Turing ist ja so ein ambivalenter Charakter durch die Homosexualität, die der Film ja auch zeigt. Und diese Mischung aus Mathematik und fehlender Empathie hat ihn am Ende dann auch an der Rolle gereizt.
You know, I'm an actor, I'm not a PhD pure math student, so I have to kind of grasp onto what is human. And there's a great sort of philosophical poeticism to the beauty of some of his ideas, like there are with all great mathematicians and physicists. But yeah, get me onto the detail and show me a page of algebra and I'll start to sweat, you know. It's, math was never my strong point. But it is fascinating.
Ja, du weißt, was ich meine, ne? Wenn er so redet...
Es ist schon, also diese Faszination ging dann auch so weit, dass er im Interview danach dann noch einen gefühlt 5-minütigen Monolog über die Enigma-Maschine ansetzte und es wirklich bis ins letzte Detail erklärt hat. Ich habe es 5-mal mir nochmal angehört und 5-mal nicht verstanden. Deswegen will ich es dir jetzt eigentlich auch ersparen.
Das ist aber schade.
Ich kann es dir nachher gerne schicken, aber es ist wirklich, du schläfst irgendwann ein.
Ja.
Des Inhalts wegen, aber nicht mit dieser Stimme. Er hat aber auch so erklärt, dass der Film bzw. die Symbolik der Enigma-Maschine für ihn so ein bisschen so eine Art doppelter Boden ist im Film.
Hopefully by the end of the film you understand he's not actually that different from other people. You know, you get to unwrap him a little bit as well as the puzzle of the enigma. It's the enigma of the man. And hopefully by the end of the film you feel close enough to understand him and feel for him, you know.
Der Versuch, einen spannenden Thriller eben an der Biografie eines Mannes zu erzählen.
Und tatsächlich nur ein Puzzlestück in der Karriere eines Mannes, der Hollywood gerade, zumindest hat es so den Anschein, spielend von hinten aufrollt. Was findest du, ist das Faszinierende an ihm?
Ich glaube, es ist so wirklich ein bisschen dieses Nicht-Greifbar-Sein. Also erstmal auf allen Hochzeiten tanzen, aber trotzdem so ein bisschen unnahbar zu sein. Er ist im Interview 100% anwesend, zieht aber ganz klar eine Trennung, was er erzählt und was er nicht erzählt. Also das war, bei Inside WikiLeaks hat er nur über Julian Assange gesprochen, hier hat er nur über Alan Turing geredet. Da kommt nichts Privates, der gibt überhaupt keine Einblicke oder wenn es dann doch mal passiert, dann findet er immer wieder so einen Bogen. Er ist wirklich so ein richtig britischer Gentleman. Hm. Beispiel seine Verlobung. Die hat er nicht über Twitter, Facebook oder irgendwas bekannt gegeben, sondern über ganz klassisch eine Annonce in der Zeitung. Und
nicht in irgendeiner Zeitung. Nein. Sondern in der Times.
So,
natürlich.
So macht man das halt als Engländer. Und auf der anderen Seite ist er aber auch totaler Spaßvogel. Also das Wort Cumberbombing verdient eigentlich eine eigene Wikipedia-Seite. Es ist ein Synonym für seine Fotobombs, gepaart mit seinem Namen. Also das, was er letzte Woche auch bei den Golden Globes gemacht hat.
Richtig.
Sobald ein anderer Schauspieler in seiner Nähe fotografiert wird, springt er einfach einmal hinten ins Bild. Und das ist einfach so ein bisschen das, was ihn auch ausmacht. Er nimmt die Wortspiele mit seinem Namen mit einem unglaublichen Humor. Sind es jetzt die Cumber Bitches oder ist es das Cumber Baby, was unterwegs ist? Und er schafft es trotzdem immer noch eine große Rolle nach der anderen an Land zu ziehen. Er wird bald ins Marvel-Universum eintauchen und Doctor Strange spielen. Schon wieder so ein Genie. Aber er ist selber am meisten eigentlich darüber verwundert, weil er überhaupt kein Karrieregeheimnis hat.
I don't know, there's a secret. I work hard. I try to make the most of the breaks I've got and get. That's it, really. I really like my job. I think that's part of any secret to doing well. And I'm really lucky. But I mean, I try to capitalize on that. That's all I would say. There's no secret for me. It's just, you know, each job that's in front of me, I try to really knuckle down and focus on and enjoy and then see what's around the corner.
Der könnte auch der Chef irgendeiner Sekte sein, finde ich, weil es ist auch fast egal, was er sagt, man glaubt ihm eh jedes Wort. Ich habe mich nur gerade gefragt, wenn man sich ein Foto von ihm so mit so einem Anstecker ans Revers machen würde, ist das dann eigentlich ein Cumber-Badge?
Das ist eine, dafür gehört, also für so einen schlechten Wortwitz gehörst du natürlich geohrfeigt.
Ist richtig.
Aber wahrscheinlich trotzdem würde drüber lachen vermutlich, weil er einfach Humor hat. Und er weiß halt auch, dass das, was ihm jetzt gerade passiert, also dass seit 2 oder 3 Jahren alle seinen Namen wollen, dass irgendwie Theatervorstellungen mit ihm innerhalb von Minuten ausverkauft sind. Ja. Und zwar, wenn er 2016 auf der Bühne steht. Es gab natürlich auch andere Zeiten in seiner Karriere und er ist jetzt 38, ziemlich lange Durststrecken.
I'm quite glad with the way things have turned out, to be honest. I think part of the fun is the journey. So, and also making mistakes. You can't get better unless you fail. You just can't as an artist, I don't think. And just concentrate on what you can control and not worry about the stuff you can't. That takes a little bit of time to learn. I think I was aware of that 10 years ago. I think maybe at the beginning of my career I wasn't, really right at the beginning. When I wasn't working for the first 6 months out of drama school, I thought, well, I've got to do something about this. And there's very little you can do about it. You just have to sort of wait and be patient. And, you know, you keep your muscles flexed, as I did. I went and did productions with friends and old school plays and old school productions and fringe theatre and just stuff to keep myself sort of engaged.
Ja, und wenn man sich seine Liste mal bei IMDb anguckt, von den Filmen, die in der Vorproduktion sind, hat sich dieses Warten definitiv gelohnt.
Und selbst wenn es nicht mehr funktionieren würde, das mit dem Filmedrehen oder dem Schauspielen an sich, er ist ja nur auch noch studierter Jurist. Das heißt, wenn das alles irgendwann nicht mehr geht, dann kann er sich auch immer noch an irgendein Londoner Gericht zurückziehen, sich eine Robe überwerfen. Ich denke, sie würden ihm sofort auch den Richter abnehmen. Ab Donnerstag ist Benedict Cumberbatch als Alan Turing in The Imitation Game zu sehen. Neu im Kino bei uns. Dann bei den Oscars am 22., 23. in der Nacht vom 22. auf 23. unserer Zeit Februar ist er wieder zu sehen, weil er nominiert ist als bester Hauptdarsteller. Und die vierte Staffel von Sherlock kommt hoffentlich noch dieses Jahr ins Fernsehen. Es war ja zumindest die Rede von so einer Weihnachtsfolge, die es irgendwie geben soll. Weißt du irgendwas Neues, Anna, eigentlich?
Ich habe eben nochmal geguckt, aber die BBC hat es noch immer noch nicht bestätigt. Man vermutet dieses Weihnachtsspecial dann im Dezember 2015 und die anderen drei Folgen dann leider erst 2016.
Da werden wir also noch ein bisschen durchhalten müssen als Sherlock-Fans. Vielen Dank, Anna Wollner, fürs Treffen von Benedict Cumberbatch.
Gern geschehen.
Ich bin Tom Westerholt und nicht mehr ganz so neu bei D-Radio Wissen. Und hier kommt Inga Hinnenkamp mit den Filmnews der Woche und die ist aber auch nicht mehr so neu.
D-Radio Wissen.
Filmnews.
Zwei alte Bekannte mit was Neuem. Die legendären Regiebrüder Joel und Ethan Coen haben eine lange Historie beim nicht minder legendären Filmfest in Cannes. Goldene Palme und beste Regie 1991 für Barton Fink, beste Regie auch 1996 für Fargo und 2001 für The Man Who Wasn't There. 2013 gab es außerdem den großen Preis der Jury für Inside Llewyn Davis. Das waren den Veranstaltern jetzt offenbar Preise genug, um beim diesjährigen Filmfest in Cannes zum allerersten Mal eine Regel zu brechen, die, dass es nur einen Jurypräsidenten gibt. Mitte Mai 2015 werden sie beide, Joel und Ethan Coen, gemeinsam die zwei Jurypräsidenten der 68. Filmfestspiele sein. Die Brüder freuen sich auf den verantwortungsvollen Job, sind derzeit aber noch mit Dreharbeiten an ihrem neuesten Film Hail Caesar mit George Clooney beschäftigt. Die Waffenindustrie gegen Liam Neeson. Das musste ja irgendwann mal krachen. Hollywood-Star Liam Neeson ist privat ein bekennender und absoluter Waffengegner. Muss in seinen Actionfilmen hin und wieder aber doch das ein oder andere Magazin leerballern. Wenn, dann tut er dies widerwillig und hat sich in einem Interview jetzt sogar auch ziemlich deutlich zu seiner Meinung über Waffenbesitz geäußert. Neeson wörtlich: Die US-Bevölkerung liegt, glaube ich, bei so 320 Millionen Menschen. Demgegenüber gibt es mehr als 300 Millionen Schusswaffen im Privatbesitz in Amerika. Das ist eine verdammte Schande. Dem Waffenhersteller, der auch die Knarren für den letzten Taken-Film zur Verfügung gestellt hat, reicht es deshalb nun. Man werde in Zukunft für Filme mit Liam Neeson keine Waffen mehr stellen. Und er ruft gleichzeitig sämtliche Mitkonkurrenten dazu auf, es genauso zu machen. Keine Waffen mehr für Filme mit dem Star? Liam Neeson kann es vermutlich herzlich egal sein. Der würde schließlich selbst mit einem Holzknüppel in der Hand nicht weniger bedrohlich wirken. Nach 4 kommt 5. Morgen läuft in den USA die letzte Folge der vierten Staffel von American Horror Story. Danach dürften dann auch wir bald in den Genuss eben jener kommen, außerhalb von Pay-TV-Sender Fox. Die allerbeste Nachricht für die Fans ist aber, an Staffel 5 wird bereits fleißig gearbeitet. Es geht also doch weiter mit der American Horror Story. Die ersten 4 Staffeln hat ja vor allem ausgezeichnet, dass man immer dieselben Darsteller in jeweils völlig neuen Rollen neuer Geschichten wiedergesehen hat. Das könnte sich mit Staffel 5 nun ändern. John Landgraf, Chef des ausstrahlenden US-Senders Fox, sagte: Ich denke, es wird eine ungewöhnliche, umfangreiche Neuerfindung zwischen Staffel 4 und 5 geben, im Verhältnis zu, sagen wir, Staffel 3 und 4. Ob Stars der Serie wie Jessica Lange oder Evan Peters auch in Zukunft dabei sein werden, ist noch unklar. Im Herbst soll die 5. amerikanische Horrorgeschichte in den USA anlaufen.
Helfen Sie mir, das Gemälde zu finden. Sonst wird die Staatsanwaltschaft diese Akte öffnen und Sie munter anklagen.
Was springt für mich raus, wie es so schön heißt?
Wenn Sie es nicht für mich tun, tun Sie es für Königreich und Vaterland.
Na gut, Königreich und Vaterland, Reisespesen und Betriebskosten nach Aufwand.
Gut.
Damit wäre der Deal gemacht zwischen Charlie Mordecai und Inspector Martland. Mordecai gespielt von Johnny Depp, Martland gespielt von Ewan McGregor. Das sind die beiden Hauptfiguren in dem Kinofilm Mordecai, der am Donnerstag bei uns anläuft. Johnny Depp als so eine Art halb zwielichtiger Kunstsammler, entsprungen einer Comicfigur. 4 Comicbände von Mordecai hat es in den 70er Jahren gegeben. Daraus ist jetzt dieser Kinofilm entstanden, unter der Regie von David Koepp. Ist eine Klamotte letzten Endes. Müsst ihr euch ein bisschen so vorstellen wie die alten Inspektor Clouseau-Filme, wo es ja auch den Inspektor gab, der in erster Linie Volltrottel und erst in zweiter Linie Inspektor war und der diesen lustigen asiatischen Diener hatte, Kato. Auch so einen gibt es hier. Den spielt im Film Mordecai Paul Bettany. Der Diener heißt Jock. Daran merkt ihr schon, unser Mordecai, der Kunstsammler, ist so ein richtig britischer, reicher Sack, der in Prunk und Protz lebt, was er sich natürlich alles schon seit Jahren nicht mehr leisten kann, weil Sir Mordecai eigentlich stinke pleite ist. Deswegen dealt er ja auch mit Kunst und ist dabei nicht immer so ganz ehrlich. Seine Frau wird gespielt im Film von Gwyneth Paltrow. Die erinnert in dieser Rolle sehr an ihre Rolle aus den Iron Man Filmen, wo sie ja die erste Sekretärin und später Geliebte oder auch Partnerin von Iron Man, von Robert Downey Jr. spielt. Ist so ein bisschen wie diese Rolle der Penny angelegt, also so eine ganz streng Haare nach hinten britische Frau, die vor allem ein Problem mit ihrem Gatten hat. Und das befindet sich exakt zwischen dessen Nase und seiner Oberlippe.
Weißt du, die Oberlippe eines Mannes ist quasi sein Hoheitsgebiet.
Du hast 5 Minuten ihn zu entfernen.
Jeder Mann aus der Familie Mordecai hatte so ein gutes Stück. Warum darf ich nicht? Och, ich hab ihn aber doch so schrecklich gern. Und ich war derart fest entschlossen, die Sache weiter zu verfolgen.
Jock?
Ja, Madam.
Würden Sie bitte das Gästezimmer fertig machen für Mr. Mordecai?
Schon geschehen, Madam.
Die Ansage der Ehefrau ist ganz klar. Solange Charlie Mordecai diesen furchtbaren Schnäuzer auf der Oberlippe hat, ist nichts mit dem gemeinsamen Ehebett, nicht mal geküsst wird. Denn immer wenn sie es versuchen, sich zu küssen, das ist eine der wirklich witzigen Szenen im Film, muss sich Johanna Mordecai fast übergeben, wenn sie nur in Berührung mit diesem Schnäuzer kommt. Der Film ist okay, wenn man ihn im Original guckt. Ich würde euch davor warnen, ihn in der deutschen Synchronisation zu schauen, weil er da wahnsinnig viel verliert. Er lebt von diesem aufgesetzten britischen Akzent, den alle Schauspieler gnadenlos durchziehen. Vor allem bei den amerikanischen Schauspielern ist das mitunter sehr lustig. Da geht in der deutschen Synchro viel verloren. Insofern, wenn ihr so eine Inspektor Clouseau-Klamotte Made 2014 gerne im Kino sehen wollt, guckt, dass ihr ihn im Original seht, dann ist es wirklich ganz nette Unterhaltung. Weniger nett war das Auftreten vom Man himself, von Johnny Depp am Wochenende in Berlin. Es war nicht die Deutschlandpremiere, sondern gleich die Weltpremiere von Mordecai bei uns in der Hauptstadt. Ich war da und habe einen Johnny Depp gesehen, der einen ganz merkwürdigen Eindruck gemacht hat. Es gab in letzter Zeit mehrfach Meldungen darüber, Johnny Depp habe wohl zu Hause und alleine selbst einen Entzug gemacht, habe in der letzten Zeit doch wirklich viel zu viel getrunken und versuche nun selbst, da irgendwie von runterzukommen. Ich weiß nicht, ob es damit wirklich was zu tun hatte. Das ist auch immer so ein bisschen Kaffeesatzleserei und zu viel Gossip will ich euch da auch nicht um die Ohren hauen. Aber es war schon deutlich zu erkennen, dass Johnny Depp neben der Spur war. Das haben wir gemerkt beispielsweise, als wir mit ihm drüber gesprochen haben, ja, wie denn so der Dreh gewesen sei, so eine Klamotte mit Schauspielkollegen zu machen, kann ja was sehr Lustiges sein. Und da ging es schon los so in diese Richtung, auf die Frage, was denn so das Witzigste gewesen wäre.
Oh, the drugs, for sure. It was too much fun, actually. It was actually too much fun. Paul and I were very irresponsible, and David was irresponsible as well. We'd get the giggles, and it would last forever and ever.
Die Drogen wären super gewesen, ansonsten hätten sie eigentlich beim Dreh die ganze Zeit nur gelacht. Es ging dann weiter mit den Deutschkenntnissen des Johnny Depp.
Mein Popo juckt. Just so you know, I do have full command of the Deutsch language. I'm
ja, da hat er sich dann noch so halbwegs bei auf dem Stuhl halten können, aber auch schon so ein bisschen hin und her getaumelt. Und dann kippte das Ganze so ein klein bisschen aus dieser eher lustigen Richtung, die ich euch gerade präsentiert habe, in eine Richtung, wo es dann ja weniger lustig wurde und mehr sarkastisch, vielleicht auch sehr ironisch, denn angesprochen auf so die letzten Jahre und die Filme der letzten Jahre, mal abgesehen von Fluch der Karibik, wo ja nun alle Teile sehr erfolgreich waren, hatte Johnny Depp einfach auch ziemlich viele Flops dabei. Und bei angesprochen auf seine Rollen und seine Filmauswahl gab es mit einem mal ganz andere Töne.
And they're as aware as you are, you know, that it's a roll of the dice. It might be funny. Oh, the drugs, for sure. Might be absolute shit. There's always the possibility of failure in terms of the character, which is important, I think.
Eine Rolle oder einen Film auszusuchen kann sehr lustig sein, kann aber auch der größte Scheiß sein, hat er gesagt. Fing dann dabei teilweise an zu lallen und es ging dann noch weiter, angesprochen auf die Frage, was er denn gerne in Zukunft mal machen würde, vielleicht eine historische Figur zu spielen. Da hat er dann das hier gesagt.
Yeah, no, I don't know any historical figures I'd like to play. But there are many that I don't want to play. What if I played me? What if I did it really badly? If I was unconvincing as me? That's what I want to do. I want it to be as bad of acting as possible, which is what I do anyway.
Ja, er weiß nicht, welche historische, vielleicht hat er gesagt, vielleicht spiele ich doch einfach mal mich selbst, das wär's doch. Ich spiele mich selbst und wenn ich dabei dann völlig unüberzeugend bin, hat er gesagt, ja, dann spiele ich mich einfach so schlecht, wie es nur irgendwie geht und hat dann hinten dran gehängt, aber also schlecht schauspielen, das mache ich ja eh schon die ganze Zeit. Und dann kam noch ein Satz von Johnny Depp, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt für ihn vermutlich auch kein Spaß mehr.
You want to surprise people. I mean, the second you can no longer surprise people, you're dead. As an actor, I think.
Er möchte natürlich die Leute überraschen mit dem, was er spielt auf der Leinwand und hat dann gesagt, in dem Augenblick, in dem einem das nicht mehr gelingt, das Publikum zu überraschen, ist man als Schauspieler praktisch tot. Also es war äußerst merkwürdig, diesem Johnny Depp gegenüberzutreten, der das seit so vielen Jahren schon macht. Es war immer schon interessant, auf ihn zu treffen und es war auch immer schon auf eine gewisse Art und Weise absurd witzig, ihn zu treffen. Dieses Mal, jetzt am Wochenende bei der Weltpremiere zu Mordecai in Berlin, war es immer noch absurd, aber es war nicht mehr so besonders witzig, auch abends auf dem roten Teppich nicht, wo man das Gefühl hatte mitunter, dass er sich kaum auf seinen Beinen halten konnte, nur sehr wenige Interviews gegeben hat, auch nicht viele Autogramme gegeben hat und dann relativ schnell zugesehen hat, dass seine 6 Bodyguards, die ihn auch ziemlich abgeschirmt haben, möglichst heile durch die weit geöffnete Tür ins Kino reinbringen. Also was immer da gerade mit Johnny Depp los ist, besonders schön anzuschauen war das am Wochenende leider nicht.
Eck zum untergefickten Ohren, spuck ich ein bisschen so, sind die Protagonisten tot, deutscher Traum.
Müssen wir diese Scheiße immer so laut hören?
Mann, warum diese Rapper immer alles und jeden ficken wollen, ja? Ich verstehe das nicht.
Ich verstehe nicht, wieso wir ein Handy dran haben sollten, wenn es in unserer Straße schon 8 Stück gibt.
Man überlegt doch mal, telefoniert wird immer geheiratet, immer weniger. Hä?
Da wart ihr gerade Zeuge eines Gesprächs zwischen zwei Brüdern, die dieses Gespräch ab Donnerstag für euch alle fortsetzen im Kino in dem Film 3 Türken und ein Baby. Eine neue deutsche Komödie, ja, Gott, relativ seicht. Mit ein paar lustigen Momenten drin, würde ich mal sagen. Komödie über diese 3 türkischen Brüder, die eigentlich das Brautmodengeschäft ihrer verstorbenen Eltern weiterführen müssen. Das funktioniert aber nur sehr schleppend. Also gab es jetzt die Überlegung, warum machen wir den Brautmodenladen nicht einfach zu und stattdessen den Handyladen auf? Also Klischee as Klischee can in diesem Film. Bis dann einer der 3 Jungs, gespielt von Kostja Ullmann, zufällig Vater wird, und zwar eines bereits geborenen Kindes, das ihm auf offener Straße mehr oder weniger in die Hände fällt, um das er sich dann kümmern soll bzw. muss. Ist nicht einfach für die 3 Brüder, die noch nie vorher Kinder hatten, also keiner von den 3, auch in so Ernährungsfragen. Bei Kleinstkindern, so ungefähr im Alter von 1 Jahr, sind sie sich nicht so ganz einig.
Vielleicht hat sie einfach Hunger.
Oh, das ist geil, ich hab Hunger.
Tiramisu? Ihr Idioten, wisst ihr eigentlich, dass da Kaffee und Alkohol drin ist?
Das bisschen Kaffee?
Das bisschen Alkohol hat noch niemandem geschadet.
Komm, Bruder, gib hier.
Genau, schadet doch so ein Baby nicht. Alkohol, Kaffee, immer rein damit. Der mittlere der drei Brüder, gespielt vom ehemaligen Rapper Echo Fresh. Das ist so ein bisschen das Gewissen der Truppe. Das ist so der, der den anderen beiden versucht, gut zuzureden. Es kommt dann zum großen Streit der drei Brüder untereinander. Ein großes Überwerfen und den Rest des Films versuchen die drei mit dem sozusagen einen Baby, das sie irgendwie verwahren müssen, das ihnen, zugelaufen ist. Über diesen Streit erstreckt sich dann der ganze Film und die Jungs versuchen, ihr gecrashtes Brüderverhältnis zueinander wieder hinzukriegen. Das, wie gesagt, die Komödie, die am Donnerstag im Kino ist. Aufmerksam machen möchte ich euch vor allem auf einen dieser drei Brüder, der gespielt wird von Kida Ramadan. Saucooler Typ, ist ein deutscher Schauspieler, libanesischer Abstammung, wenn man so will, ist 38 Jahre alt, damals als Kind aufgewachsen, die ersten Jahre in einem Asylbewerberheim, danach in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen. Viele Menschen sagen, ist nicht viel besser als ein Asylbewerberheim, kann man geteilter Meinung drüber sein. Kida Ramadan auf jeden Fall hat wahnsinnig etwas aus sich gemacht, war Anfang des Jahres gerade nominiert als Schauspieler für den Deutschen Filmpreis in dem sehr guten Film Umar unter Freunden und spielt jetzt, wie gesagt, in dieser Komödie. Ich hatte das große Glück, Kida heute vor der Sendung treffen zu können, mit ihm zu sprechen, über ihn in allererster Linie, auch über den Film. Und ganz interessant war, dass mir Echo Fresh vorher gesagt hat, er fände es ganz erstaunlich, dass Kida, der eigentlich gar nicht wirklich aus der Türkei kommt, besseres Türkisch spricht als er selbst, Echo Fresh, der ja nun mal halber Türke sei. Und das war für mich ein gelungener Einstieg in das Gespräch, wie das denn überhaupt sein kann. Was sich daraus entwickelte, war ein 38-jähriger Schauspieler, der mir Brocken um die Ohren haut, die ich so vorher auch noch nicht gehört hatte.
Es kommt daher, dass ich es nicht von meiner Mutter gelernt habe, sondern in Kreuzberg gelernt habe, weil mein größeres Umfeld, bevor die Schwaben da waren, tatsächlich Türken waren. Und da halt ich mein Türkisch sehr gut da gelernt habe.
Das heißt, die Schwaben breiten sich jetzt sogar schon von Friedrichshain Richtung Kreuzberg aus?
Ja, ja, ja. So Lofts und MacBooks und Latte Macchiato, jetzt heißt es Chai Latte, keine Ahnung, was noch kommt. Wir überraschen uns.
Ja, genau. Es gibt dann demnächst in Kreuzberg so eine Art Pegida-Front mit anderen Buchstaben gegen Schwaben.
Quasi. Pegida. Ja,
wie war es mit den beiden Jungs zusammen zu drehen? Man könnte jetzt ja dir vorwerfen, dass du der ernsthafteste Schauspieler von den dreien bist.
Wie meinst du das?
Nominiert Deutscher Filmpreis Umar, was ein großartiger Film war.
Dankeschön.
Du bist so der von den dreien, wo ich sagen würde, ja, Kida kann man auch sie zu sagen. Die anderen beiden sind so die Jungs.
Nö, auf gar keinen Fall. Also ich bin einer, der echt auf dem Boden geblieben ist. Ich versuche erst einmal schöne Filme zu machen und meinen Kindern einen Kühlschrank voll zu kriegen. Und ja, ich muss halt keine Sat.1-Scheiße machen.
Was hatte ich an dieser...
Das überlasse ich dann Tom Beck und diese ganzen Spasten. Aber nichtsdestotrotz, wie ich sage, die zwei Jungs sind cool, Alter. Ich feiere die richtig. Wir haben privat sehr guten Kontakt. Wir haben sogar eine WhatsApp-Gruppe. Also wir machen sehr viel zusammen. Wir haben immer noch mega Kontakt. Super liebe Menschen. Und der Dreh war echt einer meiner schönsten Drehs.
Und mit Echo gab es ja sicherlich auch eine große musikalische Basis, kann ich mir vorstellen. Ihr kommt ja beide aus einer ähnlichen Ecke.
Ja, aber ich war nie so der Musiker oder hatte nie diesen Drang an Musik oder so. Ich habe immer das gehört, was gerade intakt war und modern war. Aber seitdem ich Echo besser und mehr kennengelernt habe, habe ich mich mit diesem Fundament Hip-Hop mal so auseinandergesetzt.
Und du warst Breakdancer mal.
Ich war kein Breakdancer, ich habe Touristen verarscht auf dem Kudamm damals, so, um ein bisschen meine Kindheit zu finanzieren, weil mein Vater irgendwie Vater von 7 Kindern war und wir Flüchtlinge waren aus dem Libanon und wir haben nicht halt wie so ein Junge aus dem Grunewald so regelmäßig Taschengeld bekommen, weil es dem Papa nicht so gut ging und dachte ich mir, man kann auch anders Geld machen so.
Das heißt, du warst eigentlich schon damals Schauspieler, weil du einen Breakdancer gespielt hast.
Ich würde sagen Entertainer.
War das früh für dich klar, dass du das ausbauen willst?
Ich hatte immer einen Traum, so mal irgendwie was darzustellen oder was zu präsentieren. Aber wenn du dann die Sache so realistisch dann in dein Gesicht kommt, dann weißt du, dass es ein mega, mega, mega hartes Business ist, um überhaupt zu überleben in diesem ganzen Game. Jeder Dritte, der irgendwie ein bisschen gut aussieht, wie der Schauspieler. Jeder Zweite, der markant ist, sagt, er gehört ins Fernsehen. Und wenn diese ganzen Scheißformate da im Fernsehen laufen, dann wird die Masse noch mehr angesprochen. Aber es ist halt ein Haifischbecken und nicht jeder kann das irgendwie rocken, Alter. Entweder du bist gut oder bleibst zu Hause.
Wie hast du deinen Platz gefunden in diesem Haifischbecken?
Ich glaube, ich habe 10 Jahre lang gute Filme gemacht und habe nicht irgendwelchen Scheiß gedreht, Alter. Und irgendwie, glaube ich, sind die Leute darauf aufmerksam geworden, dass der fette oder der Dicke, würde ich mal jetzt sagen, auch ein bisschen spielen kann oder nicht spielen kann.
Jetzt spielt er zwar mit ein paar Klischees auch in dem Film, kommst selbst aus einer großen Familie. Hast du trotzdem Sachen wiedererkannt, trotz der vielen Klischees im Film, so unter Brüdern zu sein? Und
auf jeden Fall das Familienleben und dass man im Endeffekt zusammenhalten muss, auch in schwarzen Tagen. Es wäre traurig, wenn man nur in weißen Tagen Halleluja hat, weißt du, was ich meine? Eine Familie besteht daraus, wenn es dir schlecht geht, dass sie bei dir ist. Und das fand ich so toll.
Manche Regisseure sagen, niemals mit Hunden oder Tieren generell und kleinen Kindern drehen.
Ja.
Wie fandst du es mit der Creme?
Ich hab schon mit Hunden gedreht und mit Tieren gedreht und mit Kindern gedreht. Ja, ich fand es sehr gut mit dem Kind. Also ich hatte ja auch nicht so diese direkte Spielweise mit dem Kind. Das war ja mehr der Kost, ja. Aber wenn ich es dann gehabt habe, ich war voll d'accord. Und man sieht das Ergebnis auch, dass die Kleine auch super ist. Man muss dazu sagen, es war nicht nur ein Kind, es waren nicht nur zwei Kinder. Ich glaube, es hatten sogar 4 Babys, die extrem ähnlich Ähnlichkeiten hatten miteinander.
So Fassade ist ja was ein Schauspieler benutzen kann. Die kann man ja aufsetzen, um sich von Dingen abzuschotten, wenn man gerade mal die Schnauze voll hat von Sachen.
Ja.
In welchen Situationen benutzt du das? Wann reicht's dir? Wann bist du gerne der private Kida und nicht mehr der öffentliche?
Der private Kida bin ich dann, wenn ich in meiner Wohnung sitze und meinen Sohn in der Hand habe und meine kleine Tochter. Und ich bete jeden Tag zu Gott, dass ich nicht berühmt werde. Weißt du, weil ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Scheiß, was die Jungs hier durchmachen. Und ich will, wie gesagt, schöne Filme machen, mit breiter Brust rumlaufen, dass die Leute sagen, ey, und den Kühlschrank vollkriegen und dass meine Kinder auf Klassenfahrt gehen können.
Ich danke dir, Kida.
Ich bedanke mich.
Gründe genug zu sagen, alles richtig gemacht.
Dankeschön. Danke mich sehr.
Kida Ramadan, merkt euch diesen Namen. Saukoole Kreuzberger Kodderschnauze vom Allerfeinsten und ein wirklich herausragender Schauspieler. Wenn ihr die Chance habt, mal einen Film mit ihm zu gucken, guckt ihn. Die meisten, die er gemacht hat, sind wirklich sehr gut. Ab Donnerstag ist er neu im Kino zu sehen mit 3 Türken und ein Baby. Ich mache mich vom Acker. Für heute Abend ist's genug mit 1 Stunde Film. Wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin bedanke ich mich für heute bei euch, für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächsten Dienstag. Macht's gut. Auf Wiederhören.
Die Radio Wissen. 1 Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.